Vielen Dank, Herr Mirbach, für die einleitenden Worte. Ich möchte Sie zwar ungern öffentlich korrigieren, aber die Aufgabe ist nicht ganz so undankbar, wie Sie das vielleicht jetzt erwarten. Und ich hoffe auch, dass ich Sie nicht irgendwo langweilen werde mit dem Thema. Aber ich denke schon, dass es doch ganz wichtig ist, bevor wir in Deutschland sozusagen diese Kooperation starten und das Thema Qualitätssicherung auch zu einem systematischen Anliegen und einem eigenen Thema machen, nochmal in die europäischen Prozesse zu schauen. Denn darin sehe ich auch einen Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit, in der ich jetzt auch schon seit einigen Jahren als Bundesvertreterin im europäischen Netzwerk vertreten bin. Mein Länderkollege Herr Kreher ist also auch da. Da bin ich glücklicherweise auch nicht alleine. Da pflegen wir das duale System dann auch in der Zusammenarbeit. Das heißt, man braucht das Rad nicht erfinden, sondern es gibt oft schon in anderen Ländern Ansätze und Fragestellungen, Kollegen, die vor gleichen Problemen stehen, mit denen man zusammenarbeiten kann und an gemeinsamen Lösungen. Ich möchte trotzdem noch mal, um das Ganze ein bisschen zu intensivieren, Frau Weißwanger hat ja die Eckdaten bereits skizziert, in denen wir uns mit dem Thema Qualitätssicherung, mir gehen jetzt die Begriffe wie IQAV und ENQAVET und QANRAV schon ein bisschen lockerer über die Lippen. Es wurden auch im europäischen Prozess schon mehrfach Weinflaschen ausgelobt für jemanden, der bessere Begrifflichkeiten, die aber trotzdem kurz und prägnant sein müssen, ausgelobt, aber bisher habe ich noch nicht gehört, dass ein Kollege sie mal irgendwie gewonnen hätte. Also insofern kann der Vorschlag von Frau Haug sicher aufgegriffen werden. Würde ich auch eine Flasche Wein spendieren für eine gute Abkürzung. Ja, ich mache Ihnen ganz kurz, wie gesagt, nochmal die politische Grundlage vermitteln, auch die Historie, auf der wir uns bewegen, dann ganz konkret darauf eingehen, welche Ziele werden mit dem European Quality Assurance Reference Framework verfolgt? In welcher Art und Weise hat sich das bisherige Netzwerk ENQAVET an der Umsetzung dieser Aufgabe beteiligt? Was sind die Aktivitäten? Und dann noch mal eingehen auf die Perspektiven der europäischen Kooperation, die natürlich jetzt mit der Empfehlung nicht beendet sind, sondern eigentlich wieder auch einen neuen Startpunkt haben. Kernelement der Arbeit in Europa ist die Kopenhagen-Erklärung, in der 2002 die Qualitätssicherung als eine bildungspolitische Priorität, ich würde sagen erstmalig, auch erhoben wurde. Und vor dem Hintergrund der Unterschiedlichkeit der Bildungssysteme ist das natürlich eine besondere Herausforderung, hier gemeinsam zu arbeiten, an einem Ziel, bei dem es eben nicht um Harmonisierung, auch nicht um Entsprechungsverfahren geht, sondern um die Entwicklung von gegenseitigem Vertrauen und um die Entwicklung von Instrumenten zur Förderung von Mobilität, Transparenz und Anerkennung und die auch das lebenslange Lernen fördern sollen. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die schon, wie ich finde, etwas längere Geschichte der Qualitätssicherung, die aber auch deutlich macht, dass es sich um eine echte Herausforderung handelt, die man nicht einfach mal so durch eine Empfehlung und deren schnelle Umsetzung bewerkstelligen kann, sondern dass es eine längerfristige Aufgabe ist. Bereits im Jahre 2000 hat die EU-Kommission ein europäisches Forum für Qualität in der beruflichen Bildung etabliert. Und diese Arbeit wurde von der Technischen Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission zur Qualitätssicherung dann weitergeführt. Ziel war es, auf der Basis bewährter Verfahren gemeinsame Praktiken und gute Beispiele guter Praxis zu identifizieren und zu so einer Art Landkarte zusammenzutragen. Diese Arbeit mündete dann 2004 in der Entwicklung eines gemeinsamen Bezugsrahmens. Also CQAF steht hier für Common Quality Assurance Framework, das 2004, wie gesagt, vom Rat gebilligt wurde und bereits ein erster Aufschlag war, durch Indikatoren, Richtgrößen und Methoden das Thema Qualitätssicherung aufzugreifen und zu einer Systematik weiterzuentwickeln, die auch zur Kommunikation in Europa dient. Der CKHF war noch sehr detailliert und ich würde auch sagen sehr komplex. Also ich habe ihn auch mehrfach gelesen, aber ich muss sagen, es ist nicht in dem Sinne ein Produkt, eine Handlungsempfehlung, die man umsetzen könnte. Sie war aus meiner Perspektive auch noch etwas sperrig. Das wurde mit der neuen Empfehlung des europäischen Bezugsrahmens für Qualitätssicherung der beruflichen Bildung, denke ich, verbessert und auch deutlich vereinfacht. Das Produkt, das ich auch jetzt noch vorstellen werde. Um den Prozess zu unterstützen, wurde auch auf Initiative der EU-Kommission 2005 das Europäische Netzwerk für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung gegründet. Ja, ich möchte auch durch die Punkte etwas schneller durchgehen, die schon skizziert wurden, nämlich wofür brauchen wir das Ganze eigentlich? Es soll die Mitgliedstaaten, wie gesagt, unterstützen, ihre Bildungssysteme kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern. Eine Kultur der Qualitätssicherung zu entwickeln. Ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Ziel. Es klingt so banal, aber ich finde, es ist in der Umsetzung nicht banal, sondern recht schwierig. Denn wie Frau Hock auch schon ausführte, an dem Thema Qualität arbeiten wir eigentlich kontinuierlich und schon sehr lange. Aber das zu einer Systematik zu entwickeln, die auch von anderen erkennbar ist, denke ich, ist schon auch etwas Neues. Ich merke das immer wieder. Ich befasse mich mit dem Thema Qualitätssicherung jetzt auch schon einige Jahre. Aber ich würde nie behaupten, dass ich einen Überblick hätte. Also das ist es genau, was schwierig ist. Ich entdecke immer wieder, wenn ich zu bestimmten Anlässen im Internet google, dass es schon ganz viele Projekte, ganz viele Modellinitiativen, ganz viele Dinge gibt, von denen ich würde jetzt einfach mal kühn behaupten, nicht nur ich vorher nichts wusste, sondern wahrscheinlich es auch größere Kreise gibt, für die diese Information nützlich ist. Entscheidend ist eben auch, das haben wir auch in Arbeitsgruppen in Europa schon festgestellt, dass bei dem Thema Planen und Durchführen von Qualität wir eigentlich sehr gut sind. Wenn wir aber nach Beispielen suchen für eine systematische Qualitätsüberwachung durch interne oder externe Evaluierung, dann wird es doch schon wieder ein bisschen dünner in der beruflichen Bildung. Frau Hock hat auch ein weiteres wichtiges Ziel erwähnt, nämlich dass Qualitätssicherung ganz wesentlich auch als Instrument dazu dienen soll, die anderen Prozesse der Entwicklung eines europäischen Qualifikationsrahmens und auch eines Leistungspunktesystems unterstützen muss. Hier geht es vor allem dann um die Sicherung der Qualität der Lernergebnisse. In der europäischen Empfehlung enthalten sind auch ganz explizit strategische Ziele, die damit erreicht werden sollen. Kultur habe ich bereits genannt, aber auch eine Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Berufsbildungssysteme an die Anforderungen des Arbeitsmarktes, beispielsweise durch Einsatz von Frühwarnsystemen, von Früherkennungssystemen. Ein weiterer Punkt ist auch die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit damit natürlich. Verbesserung der Leistung der Lernenden und Erhöhung der Abschlussquoten sowie eine Verbesserung des Zugangs zur Berufsbildung, inklusive natürlich auch benachteiligter Menschen. Als, denke ich, übergreifendes Ziel gehört dazu auch die Erhöhung der Attraktivität der Berufsbildung vor dem Hintergrund einer sich doch rasch wandelnden Wirtschaft und gesellschaftlichen Entwicklung. Ich möchte jetzt noch mal auf die Qualitätsindikatoren eingehen, die ein ganz wesentlicher Bestandteil, zwar ein Anhang der Empfehlung sind, aber ein wesentliches Instrumentarium, mit dem wir künftig arbeiten wollen. Über die 10 Deskriptoren ist auch sehr intensiv diskutiert worden, nicht nur auf der Ebene der Europäischen Kommission, sondern auch im Europäischen Netzwerk für Qualitätssicherung der beruflichen Bildung. Ich war im letzten Arbeitsprogramm auch in einer dieser Arbeitsgruppen. Und wir haben uns auf diese Deskriptoren auch verständigt, sehen sie als ein nützliches Instrumentarium an, um qualitative und aber auch, also quantitative, aber auch qualitative, das möchte ich auch nochmal betonen, Analysen durchzuführen. Ich glaube, hier wird es aber auch in Zukunft wesentlich darauf ankommen, diese Deskriptoren zu überprüfen. Sind sie wirklich nützlich? Zu welchem Nutzen können sie beitragen? Inwiefern müssen sie verändert oder auch instrumentalisiert werden? Ich möchte das nur mal an einem Beispiel nennen, an der Erwerbslosenquote. Frau Haug hatte das schon erwähnt. Ich denke, wir haben hier in Deutschland eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit. Das sieht in anderen europäischen Ländern ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Faktor, der nicht nur durch ein qualitativ hochwertiges Berufsbildungssystem gestaltet wird, sondern auch durch die ökonomische Entwicklung. Das heißt, wir sehen das in anderen Ländern. Dänemark hat auch eine sehr geringe Quote. Andere Länder haben eine höhere Quote. Das mag aber auch daran liegen, dass es derzeit Schwächen und Probleme auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und das hat dann sozusagen lässt keine direkten Rückschlüsse auf die Qualität der Berufsbildung zu. Während man sich vorstellen kann, dass andere Deskriptoren wie beispielsweise Investitionen in die Qualifizierung, das heißt die Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals, unmittelbare Auswirkungen auf die Qualität der beruflichen Bildung haben. Ich denke, sehr schön haben das auch Herr Grewert und Frau Ebbinghaus in ihren aktuellen Untersuchungen zum Thema Qualität in der beruflichen Bildung dargestellt. Es gilt also, diese 10 Deskriptoren, zu denen, sage ich mal, in Deutschland auch in unterschiedlichem Maße Daten vorhanden sind. Sie werden auch in unterschiedlichem Maße bereits genutzt zur Steuerung von Qualität, diese Deskriptoren in einem nicht nur deutschen, aber auch europäischen Kontext zu überprüfen, inwieweit sie zur Qualitätssicherung beitragen können. Manche Mitgliedstaaten nutzen dies beispielsweise für die Finanzierung der beruflichen Bildung, nutzen einzelne Indikatoren, wie Frau Weißwanger auch schon gesagt hat, als Steuerungsinstrument, als Monitoringinstrument zur Finanzierung von Bildungseinrichtungen, beispielsweise in den Niederlanden. Ein weiteres zentrales Instrument des europäischen Bezugsrahmens ist diese, ich nenne es mal Methodik, die auch auf den ersten Blick nicht so ganz neu klingt, nämlich planen, durchführen, kontrollieren, optimieren, aber wenn man mal auf die eigenen Arbeitsprozesse schaut, kann man auch wieder feststellen, oft ist man in der Planung und Durchführung sehr stark. Wenn es dann wieder darum geht, die Ergebnisse seiner Tätigkeiten zu kontrollieren und zu optimieren, dann fehlt dann oft der Faktor Zeit. Zumindest wird er einem dann ein bisschen zum Hindernis. Aber genau darin, denke ich, liegt ein wesentlicher Punkt, an dem es künftig zu arbeiten gilt und dies auch weiter auszuführen. Der europäische Bezugsrahmen hat zu diesen einzelnen Schritten auch ganz explizite Richtgrößen und Deskriptoren ausgearbeitet, die sowohl Bildungsanbietern als auch Bildungsanbietern ganz konkreter einzelner Bildungsprogramme, aber auch auf der systematischen Ebene Bildungsverantwortlichen konkrete Leitfragen und Schritte an die Hand gibt, um ihre Ziele und ihre Systeme der Qualitätssicherung zu verbessern. Die Fragen, wie arbeiten wir auf europäischer Ebene zusammen, denke ich, möchte ich auch nochmal unterstreichen, denn es war auch ein wesentlicher Beitrag in den europäischen Verhandlungen deutscherseits, auf das Prinzip der Freiwilligkeit auch nochmal hinzuweisen und diesen Bezugsrahmen als einen Instrumentenkasten zu beschreiben und darzustellen, der nicht verbindend und verpflichtend ist, sondern der als eine Auswahl betrachtet werden kann, aus der sich die einzelnen Staaten auf der Basis ihrer bereits existierenden Qualitätssicherungssysteme oder derer, die entwickelt werden sollen, entsprechende Unterstützung zu holen. Also nochmal unterstreichen, was ist es nicht? Der Bezugsrahmen führt nicht dazu, dass nationale Qualitätssicherungssysteme ersetzt werden sollen. Und es wird auch kein spezifisches Qualitätssicherungssystem oder Konzept vorgeschrieben, sondern die Umsetzung dieser Empfehlung als eine Handlungsempfehlung ist auf freiwilliger Basis und im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten durchzuführen. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich auch aus der Diskussion im Zusammenhang mit dem europäischen Qualifikationsrahmen und den Leistungspunkten oft auch ein bisschen in Diskussionen die Befürchtung heraushöre, dass hier aus der europäischen Politik etwas übergestülpt wird, was nicht mit nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten passt. Ich denke, es ist, wurde hier auch nochmal in der Empfehlung ganz deutlich unterstrichen, dass es sich um ein freiwilliges Instrument handelt, das wirklich zu einer Verbesserung dessen, was schon besteht, auch beitragen soll. Erwartete Ergebnisse. Ich denke, Frau Weißwanger hat das auch schon sehr deutlich gemacht, was sie sich sozusagen oder was die Kommission sich wünscht, dass unsere gemeinsame Arbeit hervorbringt. Deswegen denke ich, kann ich diesen Punkt überspringen und dann unmittelbar zum bisherigen Stand der Arbeiten im europäischen Netzwerk für die Qualitätssicherung übergehen. Diese wurde, wie ich schon sagte, 2005 gegründet als eine Plattform für verstärkte nachhaltige Zusammenarbeit, für gegenseitiges Lernen und Erfahrungsaustausch zur Unterstützung der Umsetzung, seinerzeit war es noch der Common Quality Assurance Framework, das wurde jetzt abgelöst in dem aktuellen Arbeitsprogramm durch die Umsetzung der EQUAF-Empfehlung. Ziel des europäischen Netzwerkes ist die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Qualitätssicherung und Entwicklung, wie Herr Weiß auch ausführte, über das Thema, was ist Qualität und wie sichert man diese, besteht also auch in der Berufsbildungsforschung, denke ich, gibt es keine einheitliche Antwort, keine Standardisierung. Wenn man aber ein quasi Übersetzungsinstrument entwickeln möchte, auf dem man auf europäischer Ebene kommuniziert, dann braucht man auch ein gewisses gemeinsames Verständnis darüber, worüber reden wir denn. Ich denke, alle diejenigen von Ihnen, die schon in europäischen Projekten mitgearbeitet haben, werden wissen, meistens geht am Anfang etwas Zeit verloren, weil man sich erstmal auf eine gemeinsame Sprache verständigen muss, weil man feststellt, dass man vielleicht am gleichen Ziel arbeitet, dies aber ganz unterschiedlich beschreibt. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, den es erstmal zu leisten gibt, um eben die Ziele, gegenseitiges Vertrauen dann auch weiterzuentwickeln und herzustellen. Verbesserung des Bewusstseins für Qualitätssicherung der relevanten Bildungsakteure, denke ich, ist auch schon genannt. Verbesserung der Transparenz und Wirksamkeit der unterschiedlichen Konzepte und Strategien ist ein ganz wesentlicher und zentraler Punkt, ebenso wie die Entwicklung gemeinsamer Instrumente, um dieses umzusetzen. Die Kommission hat das Arbeitsprogramm 2008-2009 mit einem sehr großen Budget von 2 Millionen Euro, das von den Nationalstaaten mit weiteren 25% kofinanziert wurde, unterstützt. Und damit war es schon möglich, auch die Arbeit nicht nur quantitativ des europäischen Netzwerkes, sondern in dieser zweiten Arbeitsprogrammperiode auch qualitativ zu erweitern. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich auf die Inhalte eingehe, wer arbeitet in diesem europäischen Netzwerk mit? Also es sind alle europäischen Mitgliedstaaten vertreten? Nicht ganz. Nicht ganz, gut. Es sind die Beitrittskandidaten, die eingeladen sind, auch an diesem Prozess als Gäste teilzunehmen, respektive an einzelnen Initiativen auch aktiv. Die EFTA- und EEA-Staaten, Norwegen, Island und das ist ein wesentlicher Punkt, auch die Sozialpartner. Und hier können wir auch, ich sage mal, insofern deutscherseits ganz glücklich sein, dass wir auf der europäischen Ebene auch mit deutschen Sozialpartnern vertreten sind. Herr Nils ist auch hier und Frau Susanne Müller von der BDA, sodass wir also auch einen unmittelbaren Kontakt hier haben und auch sehr, wie gesagt, aktive Sozialpartner, die auch bei uns in der Steuerungsgruppe der nationalen Referenzstelle vertreten sind. Wie schon gesagt, unterstützt die Europäische Kommission diesen Prozess, das Enquavet, sehr intensiv. Und auch CDFOP und ETF begleiten den Prozess fachlich mit begleitenden Studien, mit Informationen, auch mit Beratung. Und durch das Budget, das wir im Jahr 2008 und 2009 hatten, war es auch möglich, ein Sekretariat einzurichten, das hier nach einer Ausschreibung, nach einem Suchprozess, wer wohl die geeignete Institution ist, von der irischen Einrichtung FITAG wahrgenommen wird. Das hat unsere Arbeit im Enquavet wesentlich erleichtert und auch verbessert, weil es eben übergreifende Verwaltungsaufgaben und auch Informationsverbreitung übernommen hat. Schwerpunkte des Arbeitsprogrammes, wie ich auch schon ausführte, ist die Entwicklung strategischer Ansätze auf den verschiedenen Ebenen, aber auch die Verbindung zwischen Innovation und Qualitätssicherung. Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten ist aber aus meiner Perspektive auch das wechselseitige Lernen innerhalb des Systems der beruflichen Bildung zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch der Kontakt und der Dialog zu anderen Einrichtungen, wie beispielsweise ENQVA im Hochschulbereich. Das ist eine ganz wesentliche Kooperationslinie, die aufgegriffen wurde, um zu sehen, wie im Bereich der Hochschule, ja vor vergleichbaren Fragen stehen, Qualitätssicherungsfragen weiterentwickelt werden. Ich skizziere ganz kurz die einzelnen Aktivitäten, die wir in dem Enquavet durchführen. Es gibt im aktuellen Arbeitsprogramm 2008-2009 wieder thematische Arbeitsgruppen, die sich mit der Weiterentwicklung einzelner Fachfragen beschäftigen. Diese Arbeit baut auf den Ergebnissen, die bereits in den Vorjahren erzielt wurden und führt diese weiter. Ein Beispiel hatte ich schon genannt, wie zum Beispiel die Entwicklung, Operationalisierung von Qualitätsindikatoren. Da geht es im Wesentlichen darum, wie kann man diese Indikatoren für die Arbeit auf den unterschiedlichen Ebenen operationalisieren und nutzen. Wo kann man welche Daten generieren, welche Daten sind vorhanden, welche Daten helfen, um die Qualität der Programme zu überprüfen. Eine weitere Arbeitsgruppe, in der ich auch mitwirke, ist die Entwicklung von Leitlinien zur Unterstützung der Qualitätssysteme. Hier haben wir uns überlegt, dass wir sowas wie ein Handbuch brauchen, das sowohl Bildungsanbieter als auch Bildungsverantwortliche auf Systemebene anleiten kann für die Umsetzung dessen, was ich in den Anhängen skizziert habe. Ein wesentlicher Teil ist im Moment tatsächlich immer auch noch die Generierung von Beispielen guter Praxis und von der Überlegung, wie kann man Verfahren in anderen Ländern lernen, was kann man daraus als allgemeingültige und auf andere Systeme übertragbare Regeln und Praktiken ableiten. Nähere Ergebnisse oder nähere Einzelheiten zu den einzelnen Ergebnissen kann ich deswegen auch noch nicht nennen, weil die Arbeitsgruppen auch erst relativ spät ihre Arbeit im letzten Jahr aufgenommen haben und erst zum Ende diesen Jahres ihre Ergebnisse und Produkte vorstellen werden. Ich habe auch mal auf der Homepage gesucht. Auch da sind im Wesentlichen die Ziele beschrieben. Das heißt, konkrete Produkte werden dann erst zum Ende des Jahres veröffentlicht und verbreitet werden können. Eine weitere Kernaktivität ist die Durchführung von Peer-Learning-Aktivitäten. Also es geht dabei nicht nur um Studienbesuche. Ich habe jetzt hier nur mal eine ganz kurze Liste der Thematiken skizziert, zu denen wir Peer-Learning-Aktivitäten durchgeführt haben. Es sind zentrale Fragen, die sich zum Teil an Indikatoren des Bezugsrahmens festmachen, zum Teil aber auch an einzelnen Schritten der Qualitätssicherung. Dahinter steht das jeweilige federführende Land. Eingeladen zu diesen Peer-Learning-Aktivitäten, bei denen es eben nicht nur darum geht, das System eines anderen Landes und die Praktiken kennenzulernen, sondern sich auch ganz aktiv und damit auch ganz kritisch unter Fachexperten auseinanderzusetzen mit dem, was in anderen Ländern passiert. Eingeladen sind hier nicht nur Mitglieder des europäischen Netzwerkes, sondern für Qualitätssicherung, sondern wir versuchen eben auch den Teilnehmerkreis weiter zu öffnen, sodass auch Praktiker vor Ort, Bildungspersonal aus Schulen, aus anderen Einrichtungen, von den Sozialpartnern hier teilnehmen können. Ich denke, das ist aber ein Punkt, der bisher noch nicht in ausreichendem Maße funktioniert hat, den es wirklich noch mal weiter auszudehnen gilt. Auch ein wesentlicher Punkt, was wir festgestellt haben zur Verbesserung unserer Arbeit, ist, dass die Ergebnisse dieser Peer-Learning-Aktivitäten, jede einzelne Aktivität wird inzwischen von einem Experten begleitet, der die Ergebnisse zusammenträgt, dass wir es aber noch nicht geschafft haben, diese Erfahrungen dann auch weiter in die Breite zu tragen, über den Teilnehmerkreis hinaus. Also das ist noch ein Punkt, den es sicher im nächsten Arbeitsprogramm auch zu verbessern gilt. Zu den weiteren Aktivitäten gehört die Vergabe von Studien zu ganz konkreten Fragestellungen, von Forschungsaufträgen, die in der Regel auch von transnationalen Arbeitsgruppen aufgegriffen werden. Vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen auch schon mal Fragebögen dazu in die Hand bekommen haben. Die aktuellen Studien, die vergeben wurden, beschäftigen sich mit dem Qualitätssicherungssystem beim arbeitsintegrierten Lernen und Zertifizieren. Sie haben gesehen, bei dem Thema Peer Learning war das Thema Work-Based Learning, also arbeitsintegriertes Lernen, auch ein Thema. Wir haben auch versuchen auch die verschiedenen Aktivitäten miteinander zu verzahnen thematisch, sodass wir aus verschiedenen Perspektiven Ergebnisse zusammentragen können, die wir dann weiterentwickeln und zur Weiterverbreitung nutzen können. Nutzung von IQAF-Indikatoren habe ich auch schon genannt und eine Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man Peer-Learning-Aktivitäten weiter nutzen, wie kann man die Ergebnisse besser verwerten und breiteren Kreisen bekannt machen, ja, zur weiteren Umsetzung. Ebenfalls eine Aktivität ist die Umsetzung oder die Durchführung europäischer Fachkonferenzen einmal jährlich. Im vergangenen Jahr, einige von Ihnen werden dabei gewesen sein, in Wiesbaden, wo das Thema der EnquaVet-Konferenz Work-Based Learning Meeting Demands of Labor Market and Lifelong Learning war. Eine Veranstaltung, die ein sehr positives Feedback bekommen hatte, weil sie schon deutlich machte, wie viele Aktivitäten in diesem Bereich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa bereits umgesetzt werden. Auch hier wieder die Verzahnung mit anderen Aktivitäten und Initiativen. Frau Weißwanger hat es auch genannt, in diesem Jahr wird in Stockholm die zweite EnquaVet-Konferenz zum Thema Steigerung der Attraktivität der Berufsbildung, vor allem auch vor dem Hintergrund der, ich sag mal, aktuellen wirtschaftlichen Lage, ihrer Risiken und auch ihrer Herausforderungen. Ich glaube, die, wenn man auf die wirtschaftliche Entwicklung schaut und die Krisensituationen, dann macht das auch deutlich, dass die Berufsausbildung hier auch wieder ganz besonders gefordert ist, diese Situation zu meistern. Also Thema ist beispielsweise qualifizieren statt entlassen. Wichtig auch, denke, das kam auch schon heute mehrfach zur Sprache, ist das Thema Information und Kommunikation. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, bevor Sie hierher kamen, schon wussten, was EnquaVet ist oder vielleicht auch Europäisches Netzwerk für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Aber das ist auch ein Ziel, die europäischen Aktivitäten nicht als Closed Shop zu sehen, sondern auch Informationen weiterzutragen und auch in Kommunikation mit nationalen Akteuren zu treten. Da sind wir, denke ich, einen großen Schritt weitergekommen, indem wir auch durch Unterstützung des Sekretariates jetzt eine Homepage haben, auf der wir Informationen verbreiten können, die wir aber auch in weiteren Entwicklungen für den Dialog nutzen können. Also wenn Sie sich über einzelne Themen und Aktivitäten informieren wollen, finden Sie dort den aktuellen Stand. Aufbau nationaler Referenzstellen wurde auch schon betont, ist ein ganz zentrales Element, auch zur Umsetzung der Empfehlungen. Auch hier gibt es nicht eine von uns schon vorgefertigte Überlegung oder Strategie, wie wir das umsetzen können, auch wenn der Zeitrahmen, der in der Empfehlung gesetzt ist, recht knapp ist, sondern hier sind wirklich alle auch aufgefordert, daran mitzuwirken. Ich habe mich bei der Auftaktveranstaltung in Prag mal daran versucht, zu skizzieren, wie in einem föderalen System Qualitätssicherung systematisch entwickelt werden kann. Ich stellte bei der Vorbereitung doch fest, da braucht man viele, die mitwirken. Das kann man nicht einfach mal so als Konzept aus dem Ärmel schütteln. Und ich denke, dass wir jetzt auch eine Basis haben, mit der nationalen Referenzstelle diesen Prozess zu strukturieren und hier eine Initiative zu ergreifen und mit dem BIP auch entsprechende fachliche, qualitative Unterstützung haben. Ich habe noch mal auch kurz aufgelistet die Ziele und Aufgaben der nationalen Referenzstelle, möchte aber auch nicht vorgreifen und den Kollegen sozusagen hier schon den Wind aus den Segeln nehmen, aber es skizziert ein bisschen die Erwartungshaltung, die wir alle auch an die Diskussion heute Nachmittag haben. Die zukünftige Rolle eines, ich habe jetzt geschrieben, EnQuaVet-EQuaV-Netzwerkes, es hat auch ein bisschen, also noch heißen wir EnQuaVet und es gibt auch eine intensive Diskussion über die Frage, aus formalen Gründen ist in der Empfehlung nicht EnQuaVet als Name aufgetaucht, sondern es heißt, es ist ein Netzwerk des Bezugsrahmens. Wir haben aber eine gewisse, als Mitglieder dieses EnQuaVet, eine gewisse Leidenschaft, den Namen beizubehalten, weil es auch EnQua auf Hochschulseite gibt und weil wir es auch für wichtig halten, dass ein einmal eingeführter Name dann nachher sozusagen als Brand auch gilt und einen gewissen Wiedererkennenswert hat für die Aktivitäten, die dahinter stehen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich hoffe, ich habe meinen Rahmen eingehalten, weil ich Ihnen auch noch mal ein bisschen die Möglichkeit geben wollte, sozusagen dieses nicht nur als Information zu betrachten, sondern auch als tatsächliche Einladung zur Kommunikation. Und von daher bin ich einfach so kühn und wenn die Zeit es erlaubt, möchte auch ernst genommen werden bei dem Thema Fragen, die ich gerne beantworte. Vielen Dank erstmal.